Euch allen ein herzliches Willkommen in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir feiern Gottesdienst im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Glaubensgeschwister, liebe Gemeinde, heute feiern wir ja den dritten Advent. Ja, eigentlich feiern. Aber nicht nur die dunkle und die trübe Jahreszeit passt zur allgemeinen Stimmung. Es ist eher eine niedergedrückte Stimmung. Nicht wie sonst, sondern ganz anders. Keine unbeschwerte, fröhliche Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit mit schönen, hellen Weihnachtsmärkten und besinnlichen Adventssingen, Feiern und freudig erwartungsvollen Menschen. Und was sonst noch diese besondere Atmosphäre immer ausgemacht hat. Nein, die Stimmung ist eher sehr bedrückt. Und wieder hört man durch die Nachrichten, droht uns ein sogenannter Lockdown. Also ist ja Englisch ein Runterfahren, ein Abschließen von Aktivitäten. Und leider scheinen die vielen Unsicherheiten, Ängste und Einschränkungen fast kein Ende zu nehmen. Aber nicht nur das macht vielen Menschen zu schaffen, sondern auch berechtigte Sorgen vor einer ungewissen und dunklen Zukunft mit vielen Fragezeichen, manchmal auch angstbesetzten Fragezeichen. Denn auch unsere Politiker, die sich sehr viel Mühe geben, die klugen Politiker, Virologen, Wissenschaftler, so sehr sie sich auch anstrengen und so sehr wir das auch zu würdigen wissen, sie können uns keine absolute Sicherheit geben, weil sie Menschen sind und Menschen sind begrenzt, wie wir alle. Da stellt sich aber die Frage, wer oder was kann uns dann die Angst nehmen und uns Sicherheit geben? Auf wen oder was können wir uns auch in dieser schwierigen Zeit verlassen, gründen, Hoffnung bekommen? Also ich bin überzeugt, wir können das nur durch Gott, unseren Herrn, und durch sein Wort. Das kann uns Licht ins Dunkel unserer Ungewissenheiten und Ängste bringen. Nur er allein, unser Herr und Gott, der von sich sagt, dass er das wahre Licht der Welt ist und dass allein in ihm und durch ihm eine glückselige Zukunft begründet ist. Jesus Christus spricht in Johannes 8, Vers 12, spricht Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus ist das Licht, die Zukunft. Er ist auch der Weg. Und wenn wir wirklich an Jesus Christus glauben, dann müssen wir uns ihm auch völlig anvertrauen. An Vertrauen und im Glaubensgehorsam gegenüber ihm und seinem Wort leben. Nur dann werden wir trotz immer zunehmender, auch geistlicher Dunkelheit in dieser gottlosen Welt auf dem Weg zum himmlischen Ziel der Glückseligkeit hingelangen und hier schon ein festes Fundament für unser Leben haben. Und deshalb, weil wir diese lebendige Hoffnung als gläubige Christen haben dürfen, lasst uns auch glaubwürdige Zeugen werden und dann auch selbst Reflektoren Jesu, nämlich selber zu Lichtern in dieser Welt, wo wir als Christen Hoffnung geben können. Denn statt nur über Dunkelheit zu klagen, ist es besser, selber ein Licht anzuzünden oder ein Licht zu sein. Das gebe uns Gott. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du das Licht bist der Welt. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hast du gesagt. Das ist ein riesengroßer Anspruch. Aber du konntest es sagen und sagst es, weil du selber der Sohn Gottes bist. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass wir in dieser dunklen Welt selber durch dich zu Lichtern der Hoffnung werden können und werden. Hilf auch unserer Regierung, den Politikern, den Verantwortlichen in dieser schwierigen Zeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Menschen zu helfen, Gesellschaft zu helfen. Und auch in der Welt, Herr, bitten wir dich um deine Gnade. Du weißt, viele Menschen leiden, werden verfolgt um ihres Glaubens willen, haben nicht das Allernotwendigste. Steh du ihnen bei und schenke doch und wirke, dass ihnen geholfen werden kann. Ja, wir bitten für unsere Kranken, für unsere Angefochtenen, für Leidende auch unter uns, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen immer wieder die Kraft, die Hoffnung schenkst. Und bitte segne jetzt auch die Kinderstunde mit den Kindern und auch diesen Gottesdienst. Amen. Ja, wir singen jetzt das erste Lied. Wir hören das erste Lied. O komm, o komm, du Morgenstern.
Liebe Gemeinde, in Römer 14, Vers 8, da steht, wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, dann sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Das ist ein Vers, der kann uns Trost schenken, wenn wir mit dem Sterben konfrontiert sind. Und das ist ein Trost, den wir heute Morgen brauchen als Gemeindefamilie. Denn unsere liebe Schwester Susanne Ortlieb ist diesen Sonntag oder letzten Sonntag verstorben. Sie ist heimgegangen zu ihrem Herrn. Am Sonntagabend ist sie in einem Hamburger Krankenhaus heimgegangen, im Alter von 67 Jahren. Susanne hat sich schon vor Monaten mit dem Covid-19-Virus infiziert. Sie hat sich nicht in der Gemeinde angesteckt und sie hat auch zu keinem Zeitpunkt später Kontakt zu irgendeinem Gemeindemitglied gehabt. Also sie hat den Virus hier weder bekommen, noch hat sie ihn weitergetragen. Aber ihre Krankheit hat eben einen schweren Verlauf genommen. Sie musste im Krankenhaus künstlich beatmet werden, ist dann im Verlauf nach Hamburg gekommen, in eine Spezialklinik, und da ist sie letzten Sonntag verstorben. Ihr Tod hinterlässt eine Lücke in unserer Gemeinde. Susanne ist seit 2 Jahren Mitglied gewesen und sie hat treu unsere Gottesdienste besucht und war auch in einem Hauskreis aktiv. Susanne hat sich mit unserer Gemeinde sehr verbunden gefühlt. Das hängt auch damit zusammen, dass sie sich hier vor 30 Jahren bekehrt hat und auch hat taufen lassen in dieser Gemeinde. Und sie ist dann eben vor 2 Jahren wieder zu uns gestoßen. Susanne war in Sachen Handarbeit sehr begabt und diese Gabe hat sie auch zur Ehre Gottes genutzt. Sie hat unsere Decke für den Abendmahlstisch genäht, kennt ihr, ne? Diese schöne rote Decke mit dem goldenen Jesuskreuz, das ist ihr Werk gewesen. Das hat sie für die Gemeinde gemacht. Letzte Woche ist Susanne heimgegangen zu ihrem Herrn, zu unserem Herrn, und ihr Tod macht uns traurig. Klar, je näher wir ihr stehen oder gestanden haben, desto tiefer empfinden wir diese Trauer. Aber Hoffnung gibt uns, was Jesus verheißen hat. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer sich auf mich verlässt, der wird nimmermehr sterben. Susanne hat das getan, die hat an Jesus geglaubt. Sie hat sich Jesus anvertraut und so wird sie nimmermehr sterben, sondern ewig leben. Sie ist nicht weg, sondern sie ist heimgegangen zu ihrem himmlischen Vater. Susanne ist nun dort, wo es das Leid nicht mehr gibt und wo die Freude kein Ende nimmt. Sie sieht, was wir glauben. Wir wollen nun eine Schweigeminute für unsere Schwester halten, für unsere verstorbene Schwester. Eine Minute, wo wir in der Stille vielleicht an sie denken können, an schöne Momente, die wir mit ihr hatten. Oder auch, dass ihr betet für Viktor, ihren Ehemann, der jetzt natürlich eine ganz schwere Zeit vor sich hat und auch gerade durchlebt, dass er da Kraft bekommt von unserem Herrn und getröstet wird. Also wir erheben uns aus Respekt und haben eine Schweigeminute und dann schließe ich diese Schweigeminute mit einem Gebet ab. Lasst uns stille sein. Herr Jesus, wir danken dir, dass Susanne Teil unserer Gemeinde war, dass wir ein Stück des Glaubensweges gemeinsam mit ihr gehen konnten. Wir haben zusammen gebetet, zusammen Gottesdienst gefeiert. Sie hat uns gestärkt, wir durften sie stärken, Herr. Wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir auch, dass du Susanne aufnimmst, in deine Herrlichkeit aufgenommen hast, dass es ihr jetzt gut geht, dass sie geborgen ist bei dir, Herr. Dass wir diese Hoffnung haben, dass wir das einfach so an dich abgeben können, Herr, und uns auch in dem Sinne darüber freuen können, dass sie nun bei dir ist. Wir wollen dich ganz besonders für Viktor bitten, ihren Ehemann, dass du ihn stärkst und tröstest, dass er jetzt deine Hand spürt. Er braucht dich jetzt ganz besonders, Herr, und wir bitten dich, dass du wirklich bei ihm bist und dich ihm mitteilst, so dass er es versteht und dass er sich bei dir geborgen fühlt. Herr, wir danken dir, dass du der Herr über Leben und Tod bist und dass wir nie aus deiner Hand fallen. Amen. Wir hören nun auf ein Lied und das Lied heißt »Mir ist wohl in dem Herrn«. Warum jetzt dieses Lied? Dieses Lied hat Horatius Spafford gedichtet, das ist ein Amerikaner gewesen, und er hat es gedichtet in einer Situation, wo er seine Familie bei einem Schiffsunglück verloren hat. Also in einer Zeit großer Trauer hat er dieses Lied geschrieben. Und das kommt in dem Lied auch zum Ausdruck. Aber Spafford hat eben auch etwas anderes gespürt. Nicht nur diese Trauer, sondern er hat auch einen tiefen Frieden gespürt und empfunden. Den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und dieses Lied handelt von diesem Frieden Gottes, der nicht an Umstände gebunden ist, sondern der uns gerade auch dann erreicht, wenn wir sehr traurig sind. Also das Lied »Mir ist wohl in dem Herrn«.
Ich habe jetzt noch einige Informationen weiterzugeben. Erstmal begrüßen wir alle Gäste unter uns. Herzlich willkommen. Hat jemand vielleicht auch ein Grußwort, was er jetzt weitersagen möchte? Ist die Gelegenheit? Ja, Heino war als Erster und dann Werner.
Ja, ich wünsche Ihnen meine ganz herzliche von Werner Bock. Ich gebe so bei Brot, die darf dann meinen Besuch empfangen, auch mit ihrer Tochter oder mit meiner Verwandtschaft. Ich habe aber sie kann jeden zweiten Tag jetzt eben im Rollstuhl gesetzt und fährt dann in ihrem Altersheim umher und grüßt alle und hat guten sozialen Kontakt und ist sehr wohlgestimmt.
Ja, danke, Heino. Also herzliche Grüße von Bertha Proch. Ist, glaube ich, die älteste Glaubensschwester unter uns. Sie ist in einem alten Pflegeheim in Dörfwerden. Ne? Ja, danke. Werner, du hattest?
Unser früherer Pastor Hans-Jürgen Sturz lässt die Gemeinde grüßen. Wir haben Grüße ausgetauscht wegen Advents- und Weihnachtszeit. Und ich darf die Grüße an euch weitergeben.
Ja, danke, Werner. Vielen ist unser ehemaliger Pastor Hans-Jürgen Sturz noch sehr bekannt. Ja. Wir sollen auch, glaube ich, für ihn beten. Ja, dann hatten wir Geburtstage. Das waren zwei in der vergangenen Woche. Gisela und Silvia hatten Geburtstag. Ein Bibelwort für sie. Das steht im Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ich lese nochmal. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Psalm 27, Vers 1. Ja, dann weitere Informationen. Ich sag's mal so, wir hoffen und beten, dass wir die Gottesdienste, auch die Weihnachtsgottesdienste, wie geplant hier feiern können. Wir müssen uns natürlich an die behördlichen Verordnungen halten und da wird es jetzt Entscheidungen geben. Ich hatte das im Eingangswort schon eingeklungen lassen. Es könnte zu einem Lockdown, also zu einem totalen Runterfahren kommen. Das wissen wir nicht, wie entschieden wird. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir die Gottesdienste weiter feiern können. Auch die Versammlungen hier, Hauskreise und sonstige Kreise, müssen uns natürlich immer klar an die Regeln halten. Unsere beiden Gottesdienste am Heiligabend, also am 24., die sind schon vollständig belegt. Es gibt für beide Gottesdienste am Heiligabend keine Plätze. Na, ihr wisst ja, wir haben hier begrenzte Sitzplätze. Und wir müssen das sehr reglementieren. Dafür gab es ja die Anmeldelisten. Und die sind also vollständig besetzt. Also man kann nicht einfach kommen oder jemanden sagen, ach, geh da mal einfach hin. Können wir nicht machen, sonst kriegen wir Schwierigkeiten mit den Behörden. Das ist für uns alle eine schwierige Umstellung, aber es ist so. Es kann aber sein, dass jemand, der sich angemeldet hat, für den ersten oder zweiten Gottesdienst Heiligabend schon merkt, ich werde da wohl nicht hingehen können oder wollen, dann bitte sich an Pastor Niklas, unseren Pastor Niklas wenden, umgehend, weil es gibt schon eine Warteliste von potenziellen Besuchern, die gerne kommen würden. Und das wäre schade, wenn dann Heiligabend auf mal 5 nicht kommen und die Plätze sind leer und andere, die gerne gekommen wären, die können nicht kommen. Also ihr habt da auch eine Verantwortung, nicht nur für euch, sondern für die ganze Gemeinde, sage ich jetzt mal so. Am ersten Weihnachtstag gibt es noch Plätze. Ich habe geguckt, da sind, glaube ich, 25, die sich eingetragen haben. Also da ist noch über die Hälfte frei. Also bitte tragt euch noch ein, wenn ihr wollt. Da sind noch Kapazitäten. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr das noch nicht so richtig verstanden habt, wendet euch an Niklas, der kann euch das nochmal ganz genau erklären. Dann wollen wir, so Gott will, in der kommenden Woche, also am Samstag, kommenden Samstag, einen evangelistischen Infostand machen. Da sind auch viele Fragezeichen, ob das überhaupt geht. Trotzdem werden wir uns hier Samstag um 10 Uhr treffen, zum Gebet, eine Gebetsgemeinschaft haben und dann schauen, wie ist die Lage. Und wenn das nicht möglich ist, in die Fußgängerzone zu gehen, dann haben wir schon eine Idee entwickelt, was wir stattdessen machen können. Kalle weiß es. Ja. Ja, und Heiligabend, es gibt einsame Menschen, auch Christen, die nicht alleine Heiligabend, ja, in ihrer Wohnung sitzen wollen. Und wer sagt, ich möchte irgendwie Gemeinschaft haben, dann hat Karl-Heinz Rats eine Idee dazu und dann sprecht ihn bitte nach dem Gottesdienst an. Und ja, ich denke, da gibt es eine Möglichkeit. Dann bittet Ina Müller, unsere Kassiererin, die die finanziellen Sachen alle macht, darum, alle Quittungen von Auslagen von diesem Jahr 2020, bitte ihr, so schnell es geht, auszuhändigen, zu geben, damit sie das noch alles regeln kann und dass das noch für dieses Jahr dann ausgezahlt werden kann. Also ich bitte dringend darum, das so bald es geht zu machen. Nicht erst am 31., sondern schon vorher. Dann bieten Gisela Klaasen und Karl-Heinz nach dem Gottesdiensten Gebetsunterstützung an. Also wer gerne ein Gebet möchte, der wende sich an die beiden. Gisela und Karl-Heinz sind gerne bereit, mit euch zu beten. Dann hat mich Clara gebeten, noch mal ein bisschen Werbung für unseren Gemeindebüchertisch zu machen. Ich habe hier eine wunderbare Bibel. Das ist die Genfer Studienbibel. Könnt ihr euch angucken. Und vielleicht ist das ja auch ein gutes Geschenk für sich selbst oder für jemand anders, mal so eine Bibel zu verschenken. Also wendet euch an Clara und guckt euch das an. Die Kollekten bitte wie gewohnt da in die Behältnisse im Foyer legen. Ich glaube, ich habe alles soweit gesagt und jetzt wollen wir noch auf einige Weihnachts- und Adventslieder hören und im Herzen mitsingen.
Liebe Gemeinde, wir beschäftigen uns heute mit einer Glaubensheldin. Beim Wort Held, da denkt man ja so an starke Männer. Aus dem Sport zum Beispiel, Muhammad Ali vielleicht. Und die etwas Älteren unter uns vielleicht an den 30. Oktober 1974, wo manche sagen, das war der größte Boxkampf aller Zeiten. Muhammad Ali boxt gegen George Foreman in Kinshasa, damals Zaire. Muhammad Ali war der Underdog. Die Buchmacher dachten, der würde verlieren. 3-1 waren die Wettquoten gegen ihn. Doch in der 8. Runde, da schlägt Ali seinen Gegner K.O. Und am Ende des Kampfes oder nach dem Kampf sagt er, ich bin der beste Boxer aller Zeiten. I'm the world's greatest. So sprechen Helden. Oder wir kennen Helden aus dem Krieg. Alexander der Große, König von Makedonien, unterwirft sich ganz Asien. An der Spitze seines Heeres reitet er, unerschrocken, unbesiegbar, unaufhaltsam. So sehen Helden aus. Das ist unser Bild von Helden. Maria, die Mutter Jesu, passt da so gar nicht in diese Kategorie. Maria war ein junges Mädchen, damals vielleicht so 16 Jahre, als sie das erste Mal in der Bibel in Erscheinung tritt. Und eigentlich ihr ganzes Leben über, ja, ist sie eher passiv, kann man sagen. Sie macht eigentlich relativ wenig. Eigentlich hat sie gar nichts geleistet. Und das stimmt auch, sie hat nichts geleistet, aber sie hat sich gebrauchen lassen. Und das macht sie besonders. Wie Maria auf Gott reagiert hat, das ist besonders an ihr. Der Engel erschien ihr und Maria war überrascht von Gottes Gnade. Sie war offen für das Neue, was Gott ihr zeigt. Und sie ergab sich in den Willen Gottes. Das lesen wir aus unserem heutigen Predigttext heraus. Den möchte ich euch vorlesen. Der steht in Lukas 1, Verse 26 bis 38. Darüber wollen wir heute nachdenken. Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sie war im sechsten Monat, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu Großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Das Besondere an Maria war, wie sie auf Gott reagierte. Sie ließ sich von Gottes Gnade überraschen. Sie war offen für Neues und sie fügte sich in den Willen Gottes. Überrascht, offen und ergeben. Das schauen wir uns heute an. Wir beginnen mit überrascht. Maria war überrascht. Das liegt daran, dass Maria sich realistisch einschätzte. Wir lesen in Vers 28, der Herr kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu Großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Wieso ich, denkt Maria, ich bin noch ein ganz normales Mädchen aus Nazareth. Wie mich gibt's viele. Ja, ich habe ganz nette Seiten, aber ich habe auch Schattenseiten. Ich mache Dinge richtig, ich mache Dinge falsch, so wie jeder andere, aber ich bin doch nicht der Mittelpunkt der Welt. Wieso werde ich jetzt von diesem Engel angesprochen? Maria war überrascht, weil sie sich realistisch einschätzte. Und das ist ja Demut. Demut bedeutet nicht, dass ich mich immer klein mache und sage, ich bin schlecht, ich bin mies, ich bin blöd, sondern Demut bedeutet, ich schätze mich realistisch ein. Ich bin ein Sünder, wie andere auch. Ich habe Schwächen. Ja? Ich habe Fehler. Nicht alles ist schlecht, aber Dinge mache ich falsch. Ich sehe diesen Schwächen ehrlich ins Auge. Ich überhöhe meine Bedeutung nicht, sondern ich schätze mich realistisch ein. Das ist Demut. Und diese Demut hatte Maria. Maria wurde ausgewählt aus reiner Gnade. In Vers 30 lesen wir, da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Der Grund, warum der Engel Maria erscheint, ist Gnade, nichts anderes. Maria hat keinen Casting-Wettbewerb gewonnen, ja, so wie wir das heute kennen mit der Jury, da sitzt Vater, Sohn und Heiliger Geist und dann darf jedes Mädchen in Nazareth mal vorsprechen. Und wer besondere Fähigkeiten hat, der kommt eine Runde weiter. Mit herausragenden Leistungen bist du im Finale. Und irgendwann bist du dann die Supergeistliche von Nazareth. So war es nicht, sondern Maria hat einfach nur Gnade gefunden. Maria hat das gewusst, die hat das erkannt, die hat sich nicht erhöht. Und deswegen war sie überrascht über Gottes Gnade. Da können wir von lernen. Denn wir nehmen Gnade oft so, ja, beiläufig hin. Jesus ist für mich gestorben. Na klar, weiß ich doch. Dir sind deine Sünden vergeben. Ja, sagt der Pastor jeden Sonntag, ist mir klar. Das Haus, das ich besitze, das Geld, das ich verdiene, den Job, den ich habe, das ist doch mein Verdienst, das sind doch meine Fähigkeiten, da habe ich mich doch durchgesetzt, das bin doch ich. So denken wir instinktiv. Wir schätzen uns nicht realistisch ein. Wir halten uns für besser, als wir wirklich sind. Wir verdrehen Tatsachen so ein bisschen, lassen gewisse Dinge weg, erfinden manche Dinge dazu und schon sind wir die großen Kings. Unsere Fehler fallen unter den Tisch, wir übertreiben unsere Leistung und denken, wir sind der Nabel der Welt. Aber wir sollten von Maria Demut lernen. Wir müssen lernen, uns realistisch einzuschätzen. Zu sagen, in meiner Seele, da sitzen dunkle Stellen. Da ist ein Neid, den kriege ich seit Jahrzehnten nicht in den Griff. Da ist meine Unzufriedenheit. Ne? Da steht in der Bibel, seid Gott dankbar und ich bin trotzdem immer unzufrieden. Das sollten wir ehrlich vor Gott legen. Ins Auge sehen unseren Fehler. Ich bin ein Sünder. Und wenn wir das wirklich tun, wenn wir das von Herzen machen und das verinnerlichen, dann wird uns auch Gottes Gnade überraschen. Dann ist das keine leere Floskel, wenn es heißt, Jesus hat meine Sünden vergeben, sondern dann ist das Gnade, die mich überrascht. Du bist ein Sünder, du bist ein sterblicher, einfacher Mensch, ein Staubgebilde, was Gott, dem Gott Leben eingehaucht hat. Aber Jesus kommt auf dich zu, Jesus, der allmächtige Gottessohn, und er sagt, ich bin für dich gestorben, du bist ein Begnadigter. Wenn du deine Schuld mir bekennst, dann vergebe ich dir alle deine Sünden. Wenn wir das verstehen, dann überrascht uns Gottes Gnade. Was ist das für ein Gruß, dass der Allmächtige mich sein Kind nennt, dass Jesus mich seinen Freund als Freund bezeichnet? Wenn uns Gottes Gnade so überrascht, dann beginnt Glauben. Das ist die richtige Einstellung, um im Glauben zu wachsen. Maria war überrascht von Gottes Gnade und sie war offen für Neues. Der Engel erklärte Maria, was Gott mit ihr vorhatte. Wir lesen in den Versen 31 bis 33, da sagt der Engel zu Maria: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn Davids erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria zeigte sich offen für Neues. Den Messias sollte sie gebären. Und das ging ja rein biologisch schon nicht mehr, schon nicht. Sie war Jungfrau, sagt, ich habe nie etwas mit einem Mann gehabt. Wie kann das gehen? Ja, in Vers 34, wie drückt sie das hier aus? Sie sagt, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Das geht nicht. Ich kann weder den Messias noch sonst irgendjemanden gebären. Aber Maria zeigte sich offen für Neues. Sie zeigte echtes Interesse. Sie zeigte sich offen für das, was Gott an ihr wirken wollte. Und der Engel bestärkte sie auch in dieser Haltung, wenn er in Vers 37 sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Also lasst uns das übernehmen, diese Offenheit dafür, dass Gott etwas Neues mit uns macht. Dass er nicht immer nach Schema F handelt, sondern dass er uns neue Wege zeigen will, dass er uns neue Wege führen möchte. In unserem Leben, da fahren wir uns ja manchmal fest. Weißt du, das kennt ihr bestimmt auch. In bestimmten Situationen, da gibt's einfach kein Vorwärts und kein Zurück mehr. Stellt euch vor, ihr fahrt mit einem Auto einen Feldweg lang und irgendwann landet ihr mit den Rädern in so einer Matschpfütze und dann drehen die Räder durch und ihr kommt da einfach nicht raus. Es geht kein Vor, gibt kein Vor und kein Zurück. Genau das Gleiche passiert auch manchmal in unserem Leben. Da gibt es dann kein Vor und kein Zurück. Die Methoden, die wir sonst anwenden, die funktionieren einfach nicht mehr. Ich dachte, ich hätte mein Leben im Griff, habe das immer so gemacht und jetzt mache ich es immer noch so, aber es läuft nicht mehr. Warum? Vielleicht funktioniert die Ehe nicht so, wie sie soll. Dabei mache ich gar nichts anders. Oder meine Psyche spielt einfach verrückt. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich doch jetzt schon einen Tag ausgeruht. Warum bin ich dann immer noch so völlig durch den Wind? Sind wir da in einer Sackgasse gelandet, wenn wir in solchen Situationen stecken? Könnte man sagen, aber man kann es auch mal so sehen. Gott führt dich ganz bewusst an einem Punkt, wo er dir etwas Neues zeigen will. Wir Menschen sind ja Gewöhnungstiere. Solange es gut läuft bei uns, machen wir immer das Gleiche. Wir werden uns niemals ändern, wenn die Sachen gut laufen. Aber Gott möchte uns ja zum Guten verändern. Wie soll er das anstellen, wenn wir das gar nicht wollen? Es geht nur dann, wenn uns Gott in Situationen führt, wo wir nach dem Schema F nicht mehr weiterkommen. Nur dann sind wir bereit, etwas Neues zu wagen. Ich kann von mir sagen, dass allen geistlichen Fortschritt, den ich in meinem Leben erzielt habe, allen geistlichen Fortschritt habe ich nur deswegen erzielt, weil ich Probleme hatte, weil ich irgendwann gemerkt habe, Mensch, hier geht's nicht mehr weiter. Zum Beispiel mit 17 Jahren, da war ich gedanklich, seelisch am Ende. Und da habe ich mich für Jesus entschieden, weil ich gemerkt habe, es geht so, wie ich es mache, nicht mehr weiter. Und auch als ich nachher Christ geworden bin, gab es immer wieder Situationen, wo es nicht weiterging. Und dann hat Gott mir etwas Neues gezeigt. Gott will, dass wir aus dem Auto aussteigen. Ich bin jetzt wieder beim Bild, ja, mit dem Auto, das sich festgefahren hat. Gott will, dass wir aus dem Auto aussteigen, dass wir vielleicht mal ein Brett unter das Rad legen. Ja, und dann steigen wir wieder ein und dann fahren wir ganz vorsichtig an. Ja, so haben wir es noch nie gemacht. Aber so kommen wir dann aus der Matschpfütze heraus. So klappt es. Wir müssen neue Wege beschreiten. Ein Kollege von mir hat das mal erlebt. Der war so ein richtiges Kraftpaket, so ein Motivator, wie man sich den vorstellt. Der hat immer gesagt, los, voran, voran, voran. Wir können mehr, wir machen mehr. Und auf Leute, die das nicht so konnten oder die da nicht so mitziehen konnten, hat er eigentlich herabgeblickt. Er hat so gesagt, ja, das sind Schwächlinge, die sollen sich mal zusammenreißen, nicht jammern, sondern arbeiten, ist das Motto hier. So hat er gedacht, bis Gott ihm etwas Neues gezeigt hat. Da kam mein Kollege an einen Punkt, wo es für ihn seelisch einfach nicht mehr weitergeht. Er konnte das eigene Tempo, den eigenen Anspruch, den er hatte, nicht mehr fortführen. Er bekam einen Burnout, wie das heute heißt. Aber dieser Burnout führte dazu, dass er umdachte, dass er plötzlich mehr Rücksicht zunächst auf sich nahm, weil er merkte, ich kann meinem eigenen Tempo nicht mehr folgen, aber in der Folge nahm er auch mehr Rücksicht auf andere. Er gestand nun auch anderen zu, dass sie schwach sind, dass sie vielleicht manchmal nicht mehr können. Also Gott zeigte ihm durch seine Erkrankung etwas Neues, eine ganz neue Perspektive. Er hat daraus gelernt. Warum? Weil er offen war. So ein Burnout kann einen auch kaputt machen, das kann einen auch brechen, das muss nicht immer gut ausgehen. Wichtig ist, dass wir offen sind, weil wenn wir offen sind, dann kann uns Gott neue Wege zeigen. Und das will er tun und das wird er auch tun, wenn wir dafür offen sind. Also lasst uns offen sein für Neues. Gerade durch scheinbare Hindernisse will Gott uns Neues zeigen. Maria war überrascht von Gottes Gnade. Sie war offen für Neues und sie fügte sich in den Willen Gottes. In Vers 38 lesen wir, da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Luther hat da übersetzt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also Maria fügte sich in den Plan Gottes. Und dieser Plan hat es in sich für sie. Dieser Plan mutete ihr viel zu. Es war ein beschwerlicher Weg. Zunächst einmal die Schande, die in Nazareth auf sie wartete. Ja, da hat man gelacht über, oder was heißt gelacht? Ne? Man hat nicht gelacht, man hat die verabscheut, junge Frauen, die schwanger wurden, ohne verheiratet zu sein. Das war eine Schande damals, ganz besonders für die Familie. Danach kam dieser lange, beschwerliche Weg nach Bethlehem. Als Jesus geboren wurde, dann musste die Familie fliehen nach Ägypten. Als Jesus groß wurde, distanzierte er sich dann ziemlich schnell von seinen Eltern und sagte, ich gehöre allein Gott, ich lasse mich von euch nichts mehr sagen. Später sah Maria dann ihren Sohn am Kreuz sterben. Also Mutterglück sieht anders aus. Gottes Plan mutete Maria viel zu. Und doch sagt sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria hatte die Einstellung, ich nehme es aus Gottes Hand. Ich akzeptiere, was geschieht. Ich füge mich in die Rolle, die Gott mir zuweist. Ihr kennt ja das Vaterunser und in der dritten Bitte heißt es, dein Wille geschehe. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das geht manchmal so unter in den ganzen Bitten beim Vaterunser. Aber das ist eigentlich eine radikale Bitte, wenn wir uns das mal überlegen. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich möchte das zulassen, was du in meinem Leben wirkst. Das ist radikal, weil es bedeutet ja zum Beispiel, ich nehme meinen Ehepartner so an, wie er ist. Auch wenn ich damit vielleicht Probleme habe mit manchen Dingen. Oder ich sage Ja zu meiner Arbeit, obwohl ich gar nicht zufrieden bin mit meiner Arbeit. Ich nehme an, wie sich mein Leben entwickelt. Ich akzeptiere, was geschieht. Ich nehme Schicksalsschläge aus Gottes Hand. Ja, das heißt, meine ich jetzt nicht so auf heuchlerische, fromme Art und Weise, ja, dass man sagt, oh, ich finde das alles toll, was hier passiert, juhu, jetzt ist mein Partner verstorben oder so. Natürlich nicht. Ne? Schwierige Situation, da ist man traurig, da soll man traurig sein, das muss man verarbeiten. In anderen Situationen ist man sauer, frustriert. Das gehört alles dazu. Aber dass man sich immer wieder durchringt, auch zu dieser Sicht, die sagt, ich gehöre zu Gott. Ich bin die Magd, ich bin der Knecht des Herrn. Gott macht keine Fehler. Alles gehört zu seinem Plan. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Eine innere Haltung, die wir immer wieder gewinnen wollen. Ich füge mich in die Rolle, die Gott mir zuweist. Ich denke nicht ständig, eigentlich müsste es anders sein. Ich hadere nicht ständig mit meinem Leben. Das lehrt uns Maria. Sie lehrt uns zu sagen, ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht. Mir geschehe, wie Gott gesagt hat. Das ist radikaler Glaube. Radikaler Glaube, sich ergeben in den Willen Gottes. Dein Wille geschehe. Und es ist keine Frage, das fällt schwer. Ja, wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe, Ich habe ja zwei Kinder, also wir haben zwei Kinder, noch im kleinen Alter, wie ihr wisst, im zarten Alter. Und wir als Eltern wünschen uns natürlich, dass diese beiden Kinder Jesus kennenlernen. Das ist unser allererster Wunsch mit unseren Kindern. Aber dafür gibt es keine Garantie. Natürlich kann man als Eltern dafür etwas machen. Wir leben es vor, wir beten gemeinsam, wir erzählen vom Glauben, keine Frage. Aber wie weit soll man eigentlich gehen, wenn man irgendwann merkt, das reicht nicht oder das klappt trotzdem nicht? Was soll man dann machen? Soll man Druck aufbauen und sagen, ihr müsst? Oder soll man manipulieren? Ja, wenn du dich zu Jesus bekehrst, bekommst du 1.000 Euro oder so? Marias Haltung war, ich nehme es aus Gottes Hand. Ja, ich akzeptiere das, wie sich das Leben entwickelt. Ich akzeptiere, dass meine Kinder sich frei entscheiden dürfen. Ja, ich tue meinen Part, keine Frage. Ich gebe Zeugnis, ich versuche sie zu lehren. Aber ich akzeptiere auch, dass sie sich frei entscheiden. Ich akzeptiere, dass sie eigene Fehler machen. Ich bete, aber ich manipuliere nicht, sondern ich nehme es aus Gottes Hand. Einige haben mir erzählt, wie schwer das fällt, jetzt im Konkreten, wenn das konkret wird, ja, wenn das wirklich deine Situation ist, wenn die Kinder Jesus abgelehnt haben. Das schmerzt total, seelisch. Und ich will sagen, ihr seid nicht allein, wenn euch das so geht. Ihr seid nicht allein mit eurem Schmerz. Denn in eurem Schmerz spiegelt sich auch der Schmerz Gottes wider. Gott ist ein liebender Vater und er trauert über seine Kinder, über jeden Menschen, der ihn nicht annimmt. Jedes Kind, das ihm den Rücken kehrt, das tut Gott weh. Jesus erzählt ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Man könnte auch sagen, oder man könnte dieses Gleichnis auch nennen, der traurige Vater. Da ist ja dieser Vater, der nichts erzwingt, der seinen Sohn nicht an ihn bindet und sagt, du musst jetzt aber bei mir bleiben, du darfst nicht weg. Ja, sondern dieser Vater gibt seinem Sohn die Freiheit. Er trauert drum, er betet, aber er nimmt alles an, was geschieht. Und wenn Eltern so auf ihre Kinder warten, dann hat das etwas Heiliges. Das ist etwas Heiliges, denn sie gleichen damit Gott, der genauso auf seine verlorenen Kinder wartet. Lange Zeit hat Maria ihren Sohn nicht verstanden. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen andere Situation. Jesus ist nicht vom Glauben abgekommen oder so. Aber aus Marias Sicht war das manchmal absolut abstrus. Ja, da hat sie Jesus gesehen, wie er da stand und gesagt hat, ich bin der Messias, das Reich Gottes ist gekommen. Und sie dachte, ach du meine Güte, der ist verrückt geworden, mein Sohn. Aber sie hat sich immer in den Plan Gottes gefügt. Sie nahm es aus seiner Hand. Und so zeigt uns Maria einen liebenden und wartenden Glauben. Maria war eine Glaubensheldin. Nicht im weltlichen Sinne, ja, so wie Muhammad Ali, ich bin der Größte der Welt, oder Alexander der Große, ich mache alle platt, die sich mir in den Weg stellen. Nein, Maria war ein geistlich reifes Vorbild. Wenn wir diesen Text hier betrachtet haben, können wir 3 Dinge von ihr lernen. Und das möchte ich nochmal kurz wiederholen. Was an Maria besonders war, sie ließ sich überraschen von der Gnade Gottes. Weil sie demütig war, sie schätzte sich realistisch ein. Sie dachte nicht zu hoch von sich, sie hielt sich nicht für den Nabel der Welt. Und deswegen war sie überwältigt, als der Engel zu ihr kam und sagte, du bist begnadigt. Sie war überwältigt von der Gnade Gottes. Dann war Maria offen für Neues. Sie wusste, bei Gott sind alle Dinge möglich. Es muss nicht immer nach Schema F gehen. Wenn dieser Weg versperrt ist, dann zeigt mir Gott einen anderen Weg. Dafür war Maria offen. Und das macht sie zu einem Vorbild. Und schließlich, sie fügte sich in den Willen Gottes. Sie nahm an, was passiert. Sie nahm das Leben aus Gottes Hand. Von Maria möchte ich lernen. Ich möchte da lernen, das Leben so aus Gottes Hand zu nehmen. Herausforderungen, um zu üben, gibt es ja zuhauf. Ja, wir haben zwischenmenschliche Konflikte, an denen wir wachsen können. Da sind enttäuschte Erwartungen, die uns immer wieder piesacken. Da ist die Corona-Krise im Dauermodus. All das können wir aus Gottes Hand nehmen. Lass uns das lernen, solche großen und kleinen Katastrophen aus Gottes Hand zu nehmen. Maria hat damit gute Erfahrungen gemacht. Sie hat Wunder über Wunder erlebt. Und darum lasst uns ihr Vorbild aufgreifen und mit ihr gemeinsam sagen: Ich bin die Magd des Herrn, ich bin der Knecht des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Wir wollen gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben und die Gebetsgemeinschaft schließe ich dann ab. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater, du sagst in deinem Wort, dass uns alles zum Besten dient. Das lesen wir da und wenn wir dann in unser Leben schauen, dann können wir es manchmal gar nicht glauben, weil es anders sich anfühlt, anders aussieht. Aber wir bitten dich, dass wir diese Sicht gewinnen können, dass du uns zeigst, warum das so ist, wie du uns führst, dass wir immer auch zurückschauen und sehen, wie da die Spur war, die du uns geleitet hast und dass es die richtige Spur war. Herr, das ist ein Lernprozess und ich bitte dich, dass du uns auf diesen Lernprozess begleitest, dass wir immer mehr verstehen, dass du alles in der Hand hast und dass du alles zum Besten führen wirst für uns. Amen. Jetzt hören wir auf das Lied »Mach hoch die Tür«. Ich möchte euch segnen, bitte steht dazu auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir hören auf ein Postludium, das wird gesungen diesmal in Form eines Vortragsliedes. Und dann möchte ich euch bitten, wir haben die Zeit sehr gut ausgenutzt, dass ihr relativ zügig das Gebäude verlässt für die zweite Schicht. Euch eine gesegnete Woche noch.